Hallo liebe Fans von World Wrestling Entertainment und herzlich willkommen mal wieder mit dem Satz, zu dem wir euch zu unserem Podcast begrüßen, den Ruthless Aggression Podcast. Wir, der Ray und mein Kollege Kevin natürlich.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Wieder mal zu einer, würde ich sagen, heißen Folge, in der es hier heute ja um einen ganz bestimmten Mann, ein ganz bestimmtes Monster, kann man eigentlich sagen, geht. Und ja, wir hoffen natürlich auch in dieser Woche habt ihr wieder viel Spaß dabei, auch mit uns so ein bisschen auf die Zeitreise zu gehen und ja, zurück in die Ruthless Aggression Ära, in der wir mal wieder ein hoffentlich auch für euch sehr interessantes Thema ausgepackt haben. Und ja.
Gib's mal das Zepter ab hier zu mir. Natürlich, wie immer in jeder Folge, beschäftigen wir uns aus dieser besonderen Zeit, dieser WWE-Ära, damals gestartet im Jahre 2002. Und ja, da gehen wir natürlich viele Themen durch. Ne? Das ist natürlich alles breit gefächert. Ne? Wir haben Titelregentschaften, wir haben Rivalitäten, wir haben Pay-Per-Views, wir haben Wrestler. Heute ist natürlich, geht es um einen Wrestler. Kevin hat ja eben gerade schon zwei Stichpunkte gegeben, wo, denke ich mal, vielen schon in den Sinn gekommen ist, um wen es sich handeln könnte. Und naja, explizit wird es jetzt nicht irgendwie der komplette Zeitraum in dieser Ruthless Aggression Ära sein, sondern nur eine bestimmte Zeit, die für einen sehr großen Effekt gewirkt hat bei diesem Wrestler. Es ist jemand, der schon in den 90ern, also schon vor der Attitude Era auch ins Bild kam oder während der Attitude Era. Die Rede ist hier vom jüngeren Bruder des Undertakers, Kane. Und ja, ein sehr polarisierender, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, genau. Charakter, über den man viel diskutieren kann. Ja, ich denke mal, so jetzt am Anfang schmeißen wir natürlich mal ein bisschen so unser Denken über den Wrestler ein. Ich frag dich mal so, das erste Mal so, als du mit Kane in Berührung kamst, einmal das.
Ja.
Und einmal so, wie du einfach jetzt im Nachhinein, denke ich mal, seine Karriere so mitbekommen hast. Fangen wir mal erstmal an, dann, damit das vielleicht jetzt nicht so untergeht, so. Wie waren so deine ersten Punkte damals gewesen, so wo du von, also wie du auf Kane aufmerksam wurdest und ja, so der Verlauf halt.
Ja, also als ganz besonderes oder ja, ein großes Merkmal natürlich mit ihm, dass man immer das Feuer so mit ihm verbindet. Und da ist mir schon damals auch, wo ich dann in der Anfangszeit gerade vielleicht auch immer noch nicht so die Namen aller kannte, so zum Beispiel, ne, man halt erstmal so reingekommen ist und in die ganze Welt, in dieses ganze Thema. Da stach natürlich gleich mal heraus, so dieses Pyro, was er dann immer im Ring hatte, ne? Wenn er da seinen typischen Taunt oder seinen typischen Moves da so gemacht hat und halt diese Ringecken oder Ringpfosten dann so in Flammen standen, das sah natürlich immer sehr imposant aus. Und dann quasi, als ich das erste Mal gesehen habe, hat man natürlich gleich auch so ein bisschen so Interesse gesagt, ey, so, was ist das für einer? So, ne? Und gleich mal so ein bisschen so auch nachgefragt und ja, nachgeforscht in einer Abführung. Und ist dann halt drauf gekommen, dass er halt zu Kane ist und dann auch immer mal wieder natürlich sehr dominant damals schon auch dargestellt wurde, eigentlich immer so relativ dominant über die Jahre, ne? Hatte auch mal ja ein paar weniger so dominante Rollen oder halt so, ja, gerade ich denke an die Zeit mit Daniel Bryan, ne, wo es dieses Team Hell No gab, wo man jetzt auch ja gespaltener Meinung sein kann, wie man das jetzt so fand. Ich persönlich habe da lieber so dieses Monster, so die Big Red Machine, so wie wir jetzt auch in der Folge hier so behandeln. Und ja, in erster Linie ist er natürlich auch so als Fädengegner so des Undertakers, da die jetzt nicht nur immer im Guten standen, so mir vor allem bekannt geworden. Und ja, sind ja wirklich mehrmals gegeneinander angetreten. Und dann natürlich auch zusammen mit Brothers of Destruction, das hat man natürlich auch immer mal wieder noch so mitgekriegt und hat mich persönlich auch ziemlich, muss ich schon sagen, so, ja, fasziniert, so diese Story, weil es ja immer so ein bisschen dieses, also quasi, ja, das Mystische, sag ich mal, auch so geht, ne, mit dem Deadman, ne, eigentlich der schon so, wenn er auch, ja, gestorben ist in einer Abführung, genau, und da kommen wir auch noch teilweise in dieser Folge unter anderem drauf. Und ja, da hat man natürlich auch war man völlig ja Überzeugung, dass die beiden natürlich auch wirklich Brüder sind, ne, und nicht ja irgendwie was das nur mit Story zu tun gehabt hätte. Und ja, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen abgeschweift, aber so, das ist erstmal so dazu.
Und jetzt so die einfach so die Karriere, also ich denke mal, du hast vielleicht im Nachhinein nochmal das ganze, seine ganze Karriere dann mitbekommen, ne? So wie der Anfang war, wie er sich so in der Laufe der Zeit gemacht hat. Und dann halt, weil man ja, was wir halt heute der Kern sein wird, der Übergang vom Maskenträger, der sich dann halt dann entlarvt hat, ne? Ja, also genau. Nicht mal diese Maske getragen hat.
Genau, also von der Anfangszeit hatte ich über Jahre mal weniger mitbekommen, ne? Also da war er wirklich noch so als maskiert dann aufgetreten und man hat sich da mal, oder ich habe mir da persönlich dann mal dieses Debüt sozusagen nochmal so angeguckt, das ist auch immer sehr geil gemacht, wie es so mit Paul Bearer dann natürlich auch so dabei war, mal wieder, mal auf Seiten des Undertaker, mal auf Seiten von Kane. Über die Jahre, man kann eigentlich sagen, so im Großen und Ganzen fand ich, oder finde ich, wurde er schon eigentlich immer ganz gut eingesetzt und hat auch hier und da mal gute Möglichkeiten bekommen. Aber gerade zu den Zeiten, wo er halt wirklich so richtig, das werden wir wieder so mit dem Wortspiel sagen, wo er richtig heiß war, aber halt jetzt im Sinne von wirklich gut angekommen ist, auch bei der Crowd und so, hätte man vielleicht noch ein bisschen stärker so in die Main-Event-Szene pushen können. So, zumindest was halt so die, ja, den Attraktionsfaktor so angeht, wenn man da halt schon mal so einen hat, so ein Monster, der es auch so wirklich so gut ankommt bei der Crowd, ne? Ob es jetzt halt als gefürchteter Heel ist oder ja, teilweise auch trotzdem gefeiert wird, ne? Ob man halt in einer Anführung bösen Rolle ist, so wenn man sich dann ja mit so den Heel-GMs wie einen Eric Bischoff anlegt oder so, ist man natürlich trotzdem bei den Fans sehr beliebt, ne? Auch wenn man eigentlich jetzt nicht so ja der Good Boy ist sozusagen. Und ja, da hätte man vielleicht insgesamt teilweise hier und da ein bisschen mehr rausholen können, was auch gerade so Titelregentschaften so angeht. Ne, das wäre ja mal auch relativ viel rumgekommen, was halt auch so die kleineren Titel, sage ich mal, so angeht. Aber ja, das große Gold öfter mal verwehrt geblieben, leider.
Das stimmt, ja, leider, ne, weil eine sehr gute Kreation, die da von der WWE entstanden ist. Aber WWE ist natürlich auch bekannt dafür, solche Kreationen auch dann zu verschanzen. Ne? Mhm. Also, wie soll ich sagen, im Laufe der Zeit kam natürlich auch aus ihm, hat man aus ihm das Gute versucht rauszubekommen, weil er mental total, ja, total monströs war. Also mental war da, glaube ich, menschlich gar nicht mehr zu machen, laut dem Charakter. Und in der Anfangszeit zum Beispiel dann so seine erste Face-Zeit, wo man mit einem X-Pack den ja so menschlich bekommen wollte halt, indem man ihn irgendwie so Gefühl übermittelt mit Umarmung nach einem Match oder wo er dann halt, weil halt am Anfang wurde auch so dargestellt, dass er keine Stimme hat, sondern immer mit diesem einen Teil da, was soll man diese Leute haben, die immer so Kehlkopfprobleme, so mit diesen, was du dir dann
ansetzt. Ja, ich weiß, was du meinst.
Und das war schon echt erschreckend gemacht, also eine gute Idee von der WWE. Und da auch mit dieser Story halt mit X-Pac so ein bisschen sowas Menschliches zu geben, wo er auch dann selber ins Mikro spricht, ne, hat schon eine gewisse Sympathie eingehaucht, ne, war auch realistisch dargestellt, so im auch in der richtigen Welt. Aber ja, hin und wieder halt, ne, man hat es sich dann noch mal wieder verschanzt, ne, so den mal wieder so als Face dastehen zu lassen. Und ich finde, einer wie Kane, den kannst du so gut wie nie als Face bringen. Der ist im Großen und Ganzen ist er einfach hier, ne, so diese kurzen Phasen, die kann man haben, ja, aber im Großen und Ganzen Kane wirklich als Face zu sehen, ich glaube, damit hat es sich WWE wirklich am meisten verschanzt.
Ja, da gebe ich dir recht.
Weil bis heute hat er auch irgendwo an Glaubwürdigkeit verloren. Ne? Wie viele Sachen der irgendwie da sich hingelegt hat und hast du nicht gesehen. Es ist schade, hinter dem Charakter, der Mensch hinter dem Charakter, Kane ist ja ein sehr guter, also ein Mensch, der den sehr gut verkörpert. Sehr, sehr talentiert, mit Glenn Jacobs. Ja, das ist schon mal unsere eigene Meinung dazu, liebe Zuhörer. 2003 war schon ein sehr effektives Jahr für Kane. Also man hat gemerkt, so in den Jahren davor irgendwie versaut er und wäre schon gut, wenn er mal wieder für einen Impact sorgt. Und das sollte es dann halt auch in diesem Jahr sein. Also da kamen sehr viele Momente in diesem Jahr, die schon einem Film ähneln. Momente, wo man sich echt so dachte, so, ey, das ist krass. Also der hat wirklich für einen Impact in diesem Jahr gesorgt. Da gibt es ja immer so diese gewissen Bezeichnungen halt dafür, ne? So, ja gut, Breakout-Star ist er jetzt halt nicht, weil der war ja schon dann ein gestandener Typ, aber er war halt für dieses Jahr schon bekannt. Ne?
Ja.
Dieser Moment damals da am 19. Juni, wo er sich dann demaskiert dann hatte, oder beziehungsweise, ja gut, im Juni, sagen wir mal, Bereich jetzt nicht der genau, ich soll glaube ich der 23. sein, eine Woche später, glaube ich.
Mhm.
Und ja, wir steigen da so langsam ein, um den Zuhörer auch ein bisschen wissen zu lassen, natürlich. Einer der dominantesten Heels in der WWE, wie er sich da jetzt in dieser Zeit befand. Er befand sich natürlich wieder als Face in einem Unlikely Tag Team, wie man so schön sagt, mit RVD. Und ja, war hin und wieder mal Tag Team Champions in der Tag Team Szene unterwegs. Und ja, hier mal ein Match gegen die Dudley Boys, da ein Match gegen die ja, gegen die neu formierten La Resistance, also die waren dann auch ganz neu damals, das ja gehasste kanadische Team oder beziehungsweise die Franzosen aus Kanada.
Ja, ja.
Und man merkte halt in dieser Zeit, bevor ich jetzt das Zepter übergebe, natürlich, Kane war nicht mehr derselbe, also der das Team war halt einfach verunsichert. Ne? Kane hat dann immer mit gewissen Unkonzentrationen halt für eine Niederlage gesorgt und auch dementsprechend für einen Titelverlust. Und dann wurde auch der gute Kane dann halt von einem Steve Austin, der ja ein, ja, kein unbekannter Rivale von Kane ist, konfrontiert.
Ja, genau. Der hat ihn dann auch nochmal, ähnlich wie du gerade schon gesagt hast, noch drauf angesprochen, so, hey, so, was ist mit dir los? Ne, so, das Feuer ist irgendwie in dir erloschen. Ne, man hat nicht mehr so den Eindruck, dass du wirklich diesen Siegeswillen auch so in dir trägst. Ne, und halt RVD hat das selber dann auch in so einer Backstage-Promo, wie man es dann gesehen hat, schon mal angemerkt, dass es halt so irgendwie so in der Richtung nicht weitergehen kann und er sich mal wieder so klar werden soll, wer er eigentlich ist und so. Ne? Und ja, das alles gipfelte so ein bisschen in so einer Promo, die er dann mit Steve Austin dann im Ring hatte. Und ja, Austin hat ihn da immer wieder versucht, halt zu provozieren, ne, dass er dann halt mal wieder so, ja, das Feuer zu brennen bringt, sozusagen, ne, um jetzt mal dabei zu bleiben. Den da unter anderem halt auch extra so auf den Fuß getreten oder ihn dann ein bisschen so immer angeschubst und sowas. Ne, aber Kane hat da sogar keine Reaktionen dazu gezeigt. Und das dann halt damit endete, dass Stone Cold ihn einfach einen Stunner verpasst hat. Ne, und halt, vielleicht weckt ihn das auf, so nach dem Motto. Und ja, ist dann danach aus dem Ring raus und das ja beendete dieses Segment fürs Erste mal so ein bisschen. Das hat quasi in dem Moment noch nichts gebracht, hat man sich gedacht. Es ging dann halt so, ja, damit weiter, dass halt ein Match dann eben gegen La Resistance nochmal festgesetzt wurde von also zwischen den beiden und natürlich Kane und RVD um die Titel. Mit der Voraussetzung oder Bedingung, dass falls RVD und Kane sich hier die Titel nicht sichern sollten, dass Kane dann halt gesagt hat, dass wir dann so das Team wo splitten. Ne? Also halt dann gehen wir eben auseinander, wenn das halt nicht nichts wird, weil er ja, ja scheinbar der ist, der so Schuld dran hat, sozusagen. Ne? Es kam dann halt auch wieder mal so dazu, dass eben durch Kane diesmal keine Unkonzentration quasi, aber dass er quasi, ja, man kann quasi sagen, so das Feuer wurde in ihm wieder entfacht, so von Stone Cold, aber ein bisschen zu sehr, dass er so ein bisschen ausgerastet ist während dieses Matches, unter anderem dann mit einem Steel Chair und so auf La Resistance auch losgegangen ist und dass dann natürlich das Match mit einem DQ beendet hatte, weil es gab ja keine besonderen No-DQ-Regeln oder sonst was, sondern einfach ein stinknormales Tag-Team-Match. Und ja, so zählt das dann halt als verlorene Titelchance und demnach müsste sich halt das Team jetzt quasi auflösen, so der beiden. Es ging dann wie folgt weiter, dass halt Triple H, der damalige World Heavyweight Champion, sich dann noch da einmischen wollte, halt nach dem Match rauskam und da jetzt Kane ohne Partner dasteht, ne, ihn dazu einladen wollte, vielleicht sich Evolution anzuschließen, ne, woraufhin dann auch Stone Cold nicht lange auf sie warten ließ und dann mal wieder hinzukam. Und sagt so, ey Kane, du bist auch nicht dumm, so der will ich hier nur zur Evolution dazu holen, weil du jetzt bestimmt nochmal so eine große Bedrohung ausmachen würdest, so um seinen Titel. Und das würde er natürlich als Evolution-Mitglied so dann nicht mehr so zu tragen kommen. Und ja, so kam es dann halt dazu, dass sich dann Kane auch mit Hilfe, sag ich mal, also Hilfe in Anführung von Eric Bischoff, der auch sich da noch einschaltete. Und da eröffnete sich ihm quasi diese Möglichkeit, sich entweder in die NXT Evolution anzuschließen oder aber in der nächsten Woche bei Raw ein Titelmatch gegen Triple H zu bekommen. Erst sah es dann kurzer Zeit so aus, dass sich wirklich Evolution anschließen würde, da er dann sich Stone Cold zum Chokeslam-Ansatz gepackt hat. Als er ihn aber halt so da drin hatte, hat er ihn doch losgelassen und stattdessen Triple H eben in den Chokeslam-Ansatz gepackt und ihn auch einen wirklich harten Chokeslam da verpasst, womit er dann halt so seine Wahl sozusagen verkündet hat. Ja, in der Woche darauf sollte es dann halt dieses Titelmatch schon geben und wie man sich vielleicht erwarten konnte, gab das natürlich, also kam das nicht ohne Eingriff von Evolution aus, sondern in dem Falle von Randy Orton, der da Kane mit einem Low Blow ja, niedermachte und dafür sorgte, dass er dann danach noch einen Pedigree einstecken musste, womit dann halt ja, Triple H dieses Match gewinnen konnte. Und ja, ich weiß nicht, so, man hat natürlich oft mal solche Sachen gesehen, nur das ist halt gerade, vielleicht war jetzt die Erwartung auch nicht sonderlich hoch, dass bei einer Raw-Show dann wirklich diesen Titel wechselt. Ne? Ich weiß nicht, du hast ja manchmal, so wie auch schon in vergangenen Folgen oft gut gezeigt hast, so ein bisschen dieses Backstage-Insider-Wissen sozusagen. Gab es ja jemals, also vielleicht jetzt nicht bei dieser Raw, aber allgemein auch mal zu dem Zeitpunkt so einen Plan, dass Triple H oder ein anderer Titelträger auch mal von Kane entthront werden sollte? Oder haben die es quasi, ja, nur mal so ein bisschen dargestellt, um halt so Kane ja, weiter in die Verrücktheit, sag ich mal, abrutschen zu lassen, ne? Dass er halt jetzt den nächsten, das nächste Titelmatch nicht für sich entscheiden konnte, nachdem es ja mit dem Tag Team Titel dann auch nichts geworden ist.
Ja. Also er hatte natürlich einen starken Push schon 2002 halt gehabt, mhm, und machte sich auch dort richtig zum Fan-Favorite, als er wie soll ich sagen, als auch mehr diese menschliche Seite von sich gezeigt hat. Unter anderem halt gab es da mal dieses Backstage-Segment, wo er mal in so einem Six-Man-Tag mit Hulk Hogan und The Rock war und er dann anfing einfach so mal diese ganzen Animationen zu machen, die Hulk Hogan halt macht. Ne? Dieses, mhm, What You Gonna Do und irgendwie Caniacs oder irgendwie sowas. Halt nicht Hulkamaniacs, sondern so halt in seiner Version, ja, halt, ne? Er hat total ausgerastet da in der Sache. Und dann auch halt auch später, ne, hat er auch ein Tag-Team gehabt mit The Hurricane, wo die sich dann auch dieses schöne Wortspiel Harry Kane gehabt haben. Ja, typisch WWE halt, also damals schon sehr kreativ gewesen, was die Namen angeht. Und er hat ja auch 2002, das haben wir halt auch in unserer Reign of Terror Folge auch dann angesprochen, bekam er halt dieses Titelmatch halt, ne? Und da hat sich natürlich das WWE auch wiederum ein bisschen verschanzt oder naja, wie soll ich sagen, die haben sich das halt mit solchen Stories wie Katie Vick und hast du nicht gesehen, die haben sich das dann halt total verschanzt. Also natürlich geht man halt davon aus, dass ein Face aus so einer Story halt positiv hervorgeht, ne, mit dem Titelgewinn. Mhm. Aber ich denke, WWE dachte sich dann auch da wiederum, dass dieser Effekt, wenn ein World Champion halt den Titel trägt, der vielleicht so eine Vergangenheit hat, mhm, leider diente, um jetzt deine Frage dann richtig beantworten zu können, Kane mehr so als Filmmaterial, also eher mehr nur um einen hervorzuheben oder zu pushen halt, ne? Und ich denke mal, mit solchen Stories konnte er sich dann immer abheben. Also dann gab es halt nicht nur diese Stories halt um das World Title geschehen, sondern halt auch etwas wie jetzt halt, ne? Das geht ja um seine Maske. Es hat etwas ein Kayfabe-mäßig einen privaten Hintergrund. Und auch dann die Jahre später, ne? So mit Lita, diese ganze Tragödie, würde ich jetzt mal sagen, ne? Es gab immer gewisse Stories um Kane. Also Kane war schon einer, der nicht unbedingt ins Titelgeschehen kommen muss, sondern er ist halt einer, was so Thema Drama angeht. Ja. Also er wäre ideal für so eine Soap-Opera oder so. Oder für eine Serie.
So der Entertainment-Teil von World Wrestling Entertainment,
ja,
den man dann quasi gut eben damit abdecken konnte.
Ja, also dafür war er halt gut. Und ich denke mal, da haben sich auch viele auch drauf verlassen. Ich meine auch, dass Bruce Pritchard das auch mal gesagt hat in einer Podcast-Folge, dass die halt wirklich Kane dann immer, dass sie wirklich Kane immer solche Aufgaben gegeben haben.
Mhm.
Die haben es ja nicht irgendwie ein Triple H oder so überlassen, zu sagen, hier, du spielst jetzt eine Rolle von wegen, keine Ahnung. Du verlierst irgendwas, was du immer trägst, ne? Oder du verlierst etwas, so was dir im Privaten gehört, was dich privat verbindet. Oder keine Ahnung, du bist ja jetzt so voll der Vergewaltiger oder so. Nee. Halt, ne? Leider würden solche Storys nicht mehr in der heutigen Zeit bringen. Also was ich dann auch wieder finde, dass Leute einfach dieses K-Fib nicht unterscheiden können, diese Fiktion.
Naja, eben.
Ja, nichtsdestotrotz hat Kane natürlich da dann die gute Maske halt verloren. Und dann kam natürlich der Moment der Wahrheit, ne? So, wie sieht diese Person dahinter halt aus, ne?
Ja.
So, weil der wurde nie wirklich richtig demaskiert, ne? Es gab mal bei SummerSlam 2000, riss sie mal Taker mal beim Match die Maske raus, aber man konnte ihn dann halt nicht richtig sehen. Und jetzt war halt so, ja, Moment der Stunde.
Ja.
Und AVD war natürlich halt mit da, ne, weil Freund, und AVD war halt immer jemand oder hat gezeigt, ich weiche nicht von dir. Aber das war, glaube ich, Kane in diesem Moment so egal, dass er einfach, als er diese Maske ja abmachen musste, halt was anderes aus ihm hervorkam. Vielleicht der Heel des Jahres, wo er sich natürlich dann, nachdem halt gedreht hat und dann mit total verbrannten Gesichter AVD attackiert hat und dann erstmal halt für ein Statement gesetzt hat und alle natürlich nach der Show auch erstmal in Schock versetzt waren. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Natürlich einer wie Kane auch so mit so einem gewissen, mit so einer Optik halt, ne, weil irgendwie, der hatte ja irgendwie die Haare, als er diese Maske da abgelegt hat hier hinten,
genau.
Aber so an der Vorderstelle hat er so eine Glatze gehabt. Ne?
Ja, so ganz, ja. Durcheinander, sag ich mal. Also quasi, man wusste gar nicht so, wo man zuerst hingucken sollte.
Ungewohnt, ja.
Genau.
Ungewohnt. Und erinnerst du dich noch, als du diesen, also dein Empfinden so beim ersten Mal, wo du diese Szene gesehen hast?
Ja, also man hat natürlich erstmal, also weil es natürlich auch so langsam, sag ich mal, revealed haben, dass erstmal mit dem Rücken noch so zur Kamera standen und wie schon gesagt, so mit dem Umdrehen, ne, da man dann erstmal schon so erwartend dann so hinguckt, na komm, so dreh dich so um und so. Ne?
Aber ja,
als das dann tatsächlich gemacht hat, so, da war man schon erstmal so ein Stück weit erschrocken, auch in dem Moment. Das ist halt wirklich aus, so, als wäre er gerade aus so einem brennenden Haus rausgerannt und hat dann noch halt so diese, sag ich mal, so Ruß oder sowas noch so im Gesicht. Ich weiß nicht, ob das nur so verschmiertes Make-up war oder wie die das halt so gedreht haben.
Mhm.
Auch so in den Haaren waren auch so schwarze, ja, so Partikel, sage ich jetzt mal. Und es sah halt wirklich so aus, als würde er gerade halt frisch aus so einem Hausbrand so kommen, und in dem man natürlich noch so drin war. Und ja, also wirklich hat schon für so einen Impact auch gesorgt, wie du schon gesagt hast. Und ja, in einer gewissen Weise auch so ein bisschen halt unerwartet. Man hat ja also keine gewisse Vorstellung so dran. Man hat schon immer so ein bisschen Teil so von seinen Gesichtspartien so gesehen, oder von den Augen oder halt so den dem Kinn und sowas, ne? Da kann man ja nicht so das ganze Gesicht, sag ich mal, so von konstruieren oder halt so erraten, wie das so aussehen würde.
Mhm.
Und ich denke mal auch so mit den angesprochenen Haaren und so, ne? Das ist halt dieser wirklich schon ein extremer Look, so für dieses Reveal, hat, denke ich mal, auch so in dem Moment eigentlich keiner gerechnet gehabt.
Ja, also er hat auch dann von seinem Verhalten dann Woche für Woche erschreckende Statements gesetzt.
Ne? Oh ja.
Hat Leute attackiert, AVD natürlich meist, aber dann ging auch das ganze Intermezzo auch dann mit Eric Bischoff und etc.
Ja.
Und da hat man auch schon langsam halt auch in diesem Match halt auch angesetzt zu sagen, also AVD und Kane wurde dann für SummerSlam festgesetzt von Eric Bischoff, aber in einer Folge attackiert er halt Ringrichter, AVD, Eric Bischoff und ja, zur Überraschung vieler, auch Linda McMahon, was natürlich dann halt Wochen später dann ihren Sohn dazu aufrief, halt sich das nicht gefallen zu lassen, sondern für die Ehre dafür halt zu kämpfen, und hatte dann auch dann immer wieder halt Kane attackiert, Kane natürlich auch wiederum dann halt Shane, wo es dann auch in Matches ging gegen Eric Bischoff. Beide hatten dann jeweils ihre Matches beim SummerSlam 2003, denke ich mal, ein interessantes Pay-Per-View, was mir, klar, wie wir es eigentlich in so vielen auch erzählen, in Zukunft dann auch mal reviewen werden. Und ja, natürlich, also Shane und Bischof hatten ihre Sache da, weil auch Bischof sich da generell damit mit Linda McMahon da angenähert hatte. Kane machte kurz einen Prozess mit RVD und ja, so langsam ging das Ganze dann halt nach SummerSlam in die Richtung mit Kane und Shane, ne?
Ja, genau. Also Kane, der hat, wie du schon gesagt hast, immer wieder für schockierende Statements auch sorgt. Ich will nur mal ganz kurz so ein bisschen noch zurückgreifen. So ein Segment, was mir da wirklich auch zeitlang gar nicht aus dem Kopf gegangen ist, nachdem man das erste Mal so gesehen hatte, wo er so ein Backstage-Interview mit JR geführt hat und ihm da währenddessen so erklärt hat, dass so eigentlich niemand verstehen könnte, so eben man nicht so seinen Schmerz spürt und ihn dann halt quasi sich so gepackt hat und auf einmal dann so Benzin über ihn gegossen hat und ihn da tatsächlich so angezündet hat. Ne? Das muss man sich mal so vorstellen. Auch so eine Sache, die jetzt vielleicht nicht unbedingt heutzutage so passieren würde, na gut, eine oder andere Sache mit Bray Wyatt oder so ist denen dann auch nochmal so eingefallen, aber das waren auch schon krasse Momente.
Ja.
Ähnliches sollte das dann auch mal für RVD geben beispielsweise oder auch später mit Shane, wenn dann an das Segment denkt mit einer bestimmten Autobatterie. Ne? Also er hat da Shane attackiert im Ring, hat ihn mit so, ja, ich weiß gar nicht, ob es trotzdem noch als Handschellen gilt, sondern mehr so wie solche Ketten, also so eine lange Kette, die ja noch so an den Handschellen so dran war, den quasi so an den Ringpfosten so festgemacht. Also das waren da quasi so, wie man es so typisch so in solchen, ja, entführten Situationen, sage ich mal, so kennt, dass er sich da halt so komplett hilflos gezeigt hat. Und er hat ihn dann diesmal nicht mit Benzin, sondern mit Wasser übergossen. Da hat man sich erstmal gedacht, okay, was wird das jetzt? Und dann hat er allerdings halt so eine Autobatterie und auch solchen Überbrückungskabeln so rausgeholt. Und er hat da quasi erstmal an seiner Familienplanung angeschlossen, sozusagen. Und ihn da so Elektroschocks damit zu verpassen. Also das ist ganz, schon so Folter-Szenen, kann man eigentlich so sagen. Ja. Ne? Also wirklich so Sachen, was so heutzutage garantiert nicht mehr im Fernsehen laufen würde, so bei einer Raw-Ausgabe. Und ja, also das ist dann halt auch nicht nur durch Linda McMahon, sondern auch zwischen den beiden an sich die Story immer intensiver geworden, halt auch sehr persönlich geworden. Und ja, deswegen hat sich das halt auch noch über einen gewissen Zeitraum, sag ich mal, hingezogen. Das, nach diesem Zwischenfall, nach dem Segment, sag ich mal, war Shane, ich habe beinahe wieder Kane gesagt, auch erstmal eine kurze Zeit so nicht in den Shows zu sehen. Dann ging es schon ein bisschen so ohne ihn weiter. Und am 6. Oktober allerdings kam er dann wieder halt zurück, legte sich natürlich erneut direkt mit Kane an. Die hatten dann so ein bisschen so einen Backstage ja, Kampf, kann man eigentlich so sagen, wobei es war mehr so ein Katz-und-Maus-Spiel, so in dem Shane sich halt mal so aus dem Staub gemacht hat und Kane ihn so hinterhergejagt ist. Also es ist auch schon so Szenen aus so einem Horrorfilm mäßig, ne? Als würde man sich da gerade See No Evil mit Kane angucken und der da gerade wieder mal ein neues Opfer verfolgen. Und das endet dann so, dass die da halt in dem Parking-Lot sozusagen halt so hinter der Arena angekommen waren und Kane da mal wieder eine ganz besondere Idee hatte und da sehr viel Benzin in so einen, ja, Müllcontainer, kann man es glaube ich nennen, also Dumpster haben die es so genannt, also einen Müllcontainer, so einen großen, reingeschüttet, hat dann ein Streichholz reingeworfen und das Ganze ging halt so in Flammen auf und der wollte dann da Kane wollte dann halt Shane da so reinwerfen. Dieser konnte das allerdings so abwehren und hat dann seinerseits Kane in diese Flammen da so geschubst. Was dann in der Woche darauf, oder waren es 2 Wochen später, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber kurz darauf, sagen wir einfach mal, auch mal wieder ein Bild zufolge hatte, was auch so bis heute noch, sag ich mal, iconic schon so ist, ne? Was auch später in den späteren Jahren unter anderem Kane auch in seinem Titantron so verwendet hat, also zum Start. Nicht so, dass er da im Krankenhaus im Koma lag, so storyline-mäßig natürlich nur, ne? Und Shane ihn allerdings erneut dann zu einem neuerlichen Match, um die Fehde noch weiter zu treiben, herausforderte. Und ja, man dann wieder mit einem Kamerateam natürlich da vor Ort war bei Kane, um zu sehen, wie es ihm da jetzt so geht und halt das so quasi zu übermitteln, obwohl er natürlich nicht unbedingt ansprechbar war. Aber in dem Moment kam dann halt quasi raus, dass er dann doch wieder erwacht ist, ne? Und dann kam halt so dieses typische Aufsetzen, was man ja von Kane und Undertaker immer sowieso gut kennt, aber das ist halt nochmal so richtig, ja, wirklich Horrorfilmmäßig aus in dem Moment, weil er so eine Beatmungsmaske noch so drauf hatte und halt in diesem Krankenbett so lag und sich damit dann halt so aufgesetzt war und halt so richtig auch so einen psychotischen Blick so drauf hatte und also wie gesagt, das hat man noch dann schön verpackt, auch in so in seinen Titantrons dann später noch so benutzt. Und sicherlich, wenn auch vielleicht nicht von der Beschreibung, aber der ein oder andere wird sicherlich wissen, was ich meine. Und also wirklich so ein erschreckendes Bild, was sie sich da mal wieder haben einfallen lassen. Und ja, das sind halt, wie du auch schon vorhin schon gesagt hast, ne? Also dieser Aspekt, wie in so Filmszenen, ne? Wie es halt so Kane dafür wirklich für diese Entertainment-Seite da wirklich immer wieder, konnten die immer wieder auf ihn zählen, so von Seiten der WWE.
Das Talent, was Glenn Jacobs, jetzt habe ich mich ein bisschen so von dir angesteckt. Ja. Glenn Jacobs. ja, was er halt hat, ne? Also diese schauspielerische Qualität, ne? Und über die ganzen Wochen diese Momente, die du ihm gerade halt erzählt hast, ne? Wie in so einem Horrorfilm, wo der Bösewicht einfach nicht sterben will. Ne?
Ja,
so, wen gibt es da nicht da? Freddy Krueger, würde ich sagen, Freddy Mercury, der Dinger. Freddy Krueger und die ganzen Horrorfiguren. Die beiden hatten natürlich, bevor wir dann halt, wir hatten schon im 6. Oktober, aber ich erinnere mich ja, wir beiden haben ja diesen Unforgiven Pay-Per-View geguckt.
Oh, da bin ich gerade ein bisschen drüber.
Ja, genau, wo es dann dieses Last Man Standing gab. Genau. Und Shane natürlich wieder diesen großen Bump von ganz oben, der Titantron Stage da auf Kane landen wollte und er ihn dann halt nicht traf und dadurch dann halt der Sieg für Kane. So viele Momente, ne? Halt auch, dass Kane Shane im Krankenhaus angegriffen hat, dann Shane ihn noch versucht hat, halt ja, also man kann sagen, dass er halt stirbt, ne? So hat ihn in eine Limousine gesteckt, hat dann hat ihn mit einem Auto angefahren und alles, ne?
Das war krass.
Solche Sachen halt, also das war schon sehr eine intensive Rivalität. Von den ganzen Ideen her sehr gut gemacht, aber ich habe das auch mal gesehen bei Wrestling with Regret bei einem Pay-Per-View Review, also was wir auch gleich kommen werden, da hat er die Survivor Series von 2003 reviewed und da meinte er halt, Kane ist eigentlich der Heel schlechthin und dann einer wie Shane, der dann sich dann gegen ihn stellt, hat man Shane zu stark darstellen lassen.
Mhm.
Das Last Man Standing halt angesprochen. Diese anderen Momente sind total legitim, also gehe ich dann auch voll mit, ne? So glaubwürdig halt mit den letzten Willen, ihn halt, Kane halt zu vernichten. Ne? Aber diese ganzen Sachen, also dass man sich attackiert hat halt im Krankenhaus und etc., sollte dann halt darauf hinauslaufen, dass man bei Survivor Series ja eine Verbindung damit hat, was ja wirklich dann auch wiederum gut von der WWE ist, ein Ambulance-Match.
Mhm.
Sehr sehenswert, falls sich einige nicht daran erinnern können, wirklich mit so vielen Highlights gespickt. Ne? Also da hast du in dieser kurzen Zeit hast du so viel Entertainment. Es macht wirklich Spaß, sich das anzugucken. Und ja, wie gesagt, Kane ging als Sieger hervor, realistischerweise, aber da wurde Shane gegenüber ihm zu stark dargestellt. Ein Fazit bis dahin? Was sagst du jetzt so von dem Anfang mit seiner Demaskierung bis dahin?
Also zum einen muss man natürlich, also erstmal, ich gehe mal das Negative so aus dem Weg, so zuerst, ne? Mal auch den Kollegen von Wrestling with Regret dazu zustimmen, ne? Kann man natürlich wirklich festhalten, dass insgesamt Shane da schon sehr, sehr stark dargestellt wurde. Ne? Das war teilweise dann wirklich ebenbürtig dargestellt, auch wenn dann letztendlich vielleicht die Matches dann verloren hatte am Ende und halt Kane zum Glück, meiner Meinung nach, da es halt einfach das Logischste ist, auch die Siege davontragen durfte. Ja, das hätte man vielleicht nochmal so ein bisschen, also einerseits hätte man das vielleicht noch ein bisschen anders so darstellen können oder vielleicht hätte man dann auch für so eine wirklich längere und intensive Fehde dann doch jemand anders finden können, um sich das vielleicht nochmal ein bisschen einfacher oder realistischer zu erklären, nur dass halt jemand da so gut mithalten konnte und so gut dargestellt wurde. Aber das haben wir jetzt öfter schon mal mit Shane persönlich auch erlebt über die Jahre. Und das ist halt, ja, mehr so der Sohn vom Boss, ne, der hier und da mal so Auftritte hat, aber dann immer wieder mit so den Wrestlern mithält, die da so Woche für Woche oder so da sind und halt eigentlich den so locker wegstecken müssten. Ne?
Ja.
Das ist mir halt immer so ein bisschen so ein Dorn im Auge.
Ja.
Ja, aber ansonsten allgemein halt kann ich es wirklich eigentlich nur von Kanes Charakterentwicklung sozusagen, kann man es eigentlich nur loben, also wie stark er selber natürlich dargestellt wurde und wie gut man so diese Story-Elemente eingebaut hat, dass er halt immer wieder diese ja wirklich schockierenden Segmente da so hatte, was uns jetzt darum ging, jemanden in Brand zu stecken oder halt auch irgendwie anders da noch zu foltern nahezu. Und ja, letztendlich sprachen dann ja auch so die Siege so für ihn. Ne, man hätte dann vielleicht, wie ich auch eingangs ganz am Anfang der Folge schon mal kurz gesagt hatte, ne, wenn man ihn dann nochmal richtig in so eine Main-Event-Szene so gepusht hätte, nachdem er halt diese Fehde mit Shane so erfolgreich abgeschlossen hatte, wäre für mich eigentlich so das Willkommenste so gewesen. Es gab ja auch hier und da mal wieder Andeutungen und zu einem Titelmatch kommen wir dann hier auch gleich in Richtung Ende so der Folge dann nochmal. Aber letztendlich denke ich, hätte man das wirklich dann durchziehen sollen, können, vielleicht sogar müssen. Und daraus mal so richtig Profit rauszuschlagen, so aus diesem Charakter und auf dem, wie man halt ihn jetzt so stark und gut aufgebaut hat nach der Demaskierung. Und ja, da wäre vielleicht der einzige Zweifel, den man dann danach gehabt hätte. So kann ich mir vielleicht ein kleines bisschen erklären, wo das WWE auch in der Vergangenheit noch nie gestoppt hat. Nur dass, wenn er dann jetzt Triple H oder wie auch immer dann zu dem Zeitpunkt vielleicht einen Titel gehabt hätte, so besiegt hätte und das halt genauso souverän ausgesehen hätte wie bei den Matches letztendlich gegen Shane oder halt auch gegen RVD zuvor, der hat ja noch leichter weggesteckt als Shane, dann wäre man vielleicht so vor dem kleinen Problem gestanden, so okay, wäre es jetzt realistisch so stark genug, dass dann halt so das ja auch auf einer realistischen Ebene so mit Kane dann so aufnehmen kann, ne? Wenn man dann halt als neuen Herausforderer so gibt, sonst wird man dann ja nicht nochmal Triple H reinwerfen oder so, gut, hätte wahrscheinlich dann das zur Folge gehabt, ne? Genau. Wenn man ja Triple H gerade mit der Reign of Terror, die wir ja auch bundelt haben, wie schon mal vorhin angesprochen wurde, ja, der war ja immer mal wieder im Titelgeschehen zu finden, so hätte man das dann vielleicht einfach mal so lösen können, weil ich denke mir auch wirklich, selbst wenn es nur mal so ein typischer Reign, wie es immer mal wieder zwischendurch so gibt, für einen Monat oder zwei so gewesen wäre, sowas hätte er sich auf jeden Fall da auch schon mal verdient gehabt und ist leider nicht dazu gekommen.
Sehr, sehr guter Punkt. Also ich muss gerade sagen, wo du es erwähnt hast, ne? Das ist mir auch dann, so dachte ich mir, ja, stimmt. Weil oft macht es ja halt die WWE, ne? Um nochmal diese ganze Phase nochmal diesen Feinschliff zu geben, ne? Mhm. Und zu sagen, hier, wir geben ihm den Titel, ne? Also das wäre total ideal gewesen, ne? Wenn man jetzt sich vielleicht gesagt hätte, okay, Kane gewinnt das Match, aber demaskiert sich trotzdem und halt durch diesen Impact, den er dann auch dann gemacht hat, ne? Ja. Wie du schon sagst, ne, dann würde er vielleicht hier und da mal irgendwie im Triple Threat Match gegen RVD und Triple H verteidigen, mhm, und vielleicht würde dann halt nochmal ein anderes Titelgeschehen halt auftauchen, was sich dann alles um Kane dreht. Viele haben ja damals gepocht, Goldberg gegen Triple H zu sehen. Da kannst du aber auch so gut die Stories einbringen, dass zum Beispiel erstmal Evolution darauf nur aus war, Goldberg zu eliminieren, ja, und dass man irgendwie einen auf den so ein Kopfgeld auf Goldberg setzt, was man ja dann halt ein paar Monate später dann auch in die Story reingebracht hat. Aber so hätte man es da machen können und dann irgendwie, keine Ahnung, ist dann Goldberg halt der neue Herausforderer. Ja. Und wie du halt dann schon sagst, dann lass es halt ein, zwei Monate diese Titelregentschaft sein, ja, und gib ihn dann wieder halt ab. Aber nur, dass es dann halt nochmal, das war schon Impact genug, aber ja, wie gesagt, finde ich halt gut, oder habe ich schon einige Male gemerkt, wenn du so, wenn du nochmal so deine eigene Meinung einbringst, dass dann nochmal auch von mir so ein Gedanke kommt, so, alter, ja, Mann, so, eigentlich hätte das und das kommen können. Mhm. Also nochmal so eine Innovation. Ja, du hast schon angesprochen, Kane sollte dann doch noch zu seinem Titelmatch kommen, weil er nochmal nach der Survivor Series erstmal das Ganze mit Kane halt mit Shane beendet hatte. Und dann auch Goldberg attackierte in gewissen Segmenten und Matches und dann auch bei Bischoff angefragt hat, dass er da halt das Match haben will bei Armageddon. Triple H auch mit von der Partie. Das Ganze für viele eher ein Trauerspiel des Main Event gewesen. Ich erinnere mich ja noch, als ich dir den Pay-Per-View gegeben habe zum Reviewen damals, erinnere ich mich noch an die Worte irgendwie so, das war einfach nur langweilig, so anders kann man das nicht erklären oder fällt kein besseres Wort dafür ein. Ja, der Meltzers Rating ist da auch nicht von besser weggekommen. Ich glaube, der hat den ganzen Tag irgendwie auch nur so 1,75 oder so gegeben, dem Match.
Ja, ein Spektakel war auf jeden Fall was anderes.
Ja, also klar, so halt, ja, im Großen und Ganzen kann man das so sehen. Ich fand's meinerseits watchable, sage ich mal so. Ich denke mal, vielleicht, wenn ich mir das noch irgendwie ein, zwei Mal anschaue und dann halt wirklich gezielt darauf achte, mir dann zu sagen, okay, gut, hier, das war scheiße. Goldberg danach auch total mit seiner Performance nicht bei diesem Match zufrieden gewesen. Ja, soll jetzt aber uns nicht davon ablenken lassen. Das Ganze resultierte dann halt noch das, was wir jetzt auch gerade vergessen haben. Ne? Natürlich sein Bruder hat er bei der Survivor Series halt lebendig begraben.
Ja,
Der
eben,
war im
genau.
Match gegen Vince
Stimmt.
McMahon. Und das sorgte auch für ein weiteres Statement. Ne? Also für mich der Heel des Jahres 2003. Brock Lesnar eine Sache, aber Kane hat da schon, wird schon ein bisschen so mehr das Rennen machen
Ja,
in der
das ist
Sache.
auf jeden Fall krass. Also auch der Schockmoment, ne, und dann gesehen hat, er hat ja schon sein Match dazu vorgehabt bei der Survivor Series.
Ja.
Und dass er dann in dieses Match eben zwischen Vince und seinem Bruder so also eingreift und wirklich dafür sorgt, dass halt, ja, sein eigener Bruder da ja so lebendig begraben wird. Also das muss man sich mal so vor Augen führen, so,
Ja.
ne, was man da eigentlich sagt.
Ja.
Das ist schon wirklich krass gewesen.
Ja.
Und ja, hat dann natürlich auch die Woche darauf war dann nicht mal bei Raw so zu Gast, wo es dann halt weiterging auch mit den Angriffen auf Goldberg, die ja schon von dir angesprochen wurden, sondern halt auch bei SmackDown war er dann auch, halt auch mit einem Auftritt dort und hat da quasi, ja, kann man sagen, so eine Grabesrede eigentlich gehalten, so für den Undertaker, so eine, also die haben gesagt, Eulogy, ich weiß noch nicht jetzt ganz genau, was das, wenn man es jetzt so übersetzen hat, so eine, ja, eine Abschiedsrede,
Ja,
Grabesrede, wie man das auch
stimmt.
nennen möchte.
Stimmt.
Das ist ja doch wirklich so eine richtig geile Promo gewesen, also die dann auch ja, bei vielen, glaube ich, so ein bisschen unterm Radar so geflogen ist. Also ich erkannte die
Stimmt.
jetzt auch noch nicht so gut. Hätte mir halt im Vorlauf der Folge nochmal so angeguckt kurz. Und also wirklich geil, wie er das auch so rüberbringt und halt mit der, ja, sag ich mal, kalten Stimme. Also das war richtig emotionslos eigentlich, ne? Und halt, ja, nicht so, als wenn man da gerade so seinen Bruder halt ja, verloren hätte
Ja.
in Anführung, sondern halt, ja. Also wirklich krass auf jeden Fall. Und ja, jeder, der natürlich aber den Undertaker kennt, wusste natürlich, dass Tod ist für ihn meistens noch nicht das Ende,
Ja.
sondern man hört dann immer mal wieder, mal Wochen später, mal Monate später, wieder was von ihm. Und ja, ähnlich sollte es dann nämlich auch hier weitergehen. Wir springen schon mal ein bisschen dann voraus ins Jahr 2004. Wo es dann beim Royal Rumble natürlich auch zu einer Teilnahme von Kane kam. Er kam da als Zwölfter ins Match, Nummer 12, und räumte auch erstmal ziemlich gut auf und hat einigen Chokeslams und auch einen Tombstone da verpasst. Und ja, jeder im Ring hatte quasi eigentlich Schiss vor ihm in dem Moment und wollte ihn da gar nicht weiter angehen. Als dann Nummer 13 rauskommen sollte und dann der berühmt-berüchtigte Gong vom Undertaker ertönte. Was dann natürlich in der Hinsicht da für so eine, ja, Ablenkung gerade von Kane auch sorgt, der natürlich komplett außer sich war, also zu schockieren, hat so in Richtung der Stage da so geblickt, dann so, das kann nicht sein, der ist tot, hat er immer wieder wiederholt, ne? Und das sorgt dann halt dafür, für genug Ablenkung, dass halt Booker T ihn da einfach mal kurz eliminieren konnte. Und somit, ja, das WrestleMania-Titelmatch durch Gewinn von Rumble da für ihn erstmal vom Tisch war. Das ist natürlich auch, ja, na, wenn man es so alternativ sehen wollen würde, wäre natürlich auch ein Weg gewesen, ne? Wenn man so Kane vielleicht zum Rumble-Match zu dem Zeitpunkt hätte gewinnen lassen
Ja.
und der dann so wieder in so ein Titelgeschehen kommt, ne? Das wäre auf jeden Fall auch sehenswert gewesen. Und ja, so sollte das dann leider nicht sein, also in der Hinsicht, sondern eine von mir auch schon zu Anfang angesprochene gute alte Fehde, ne? Wie jemand immer so schon sagt, so
Ins Leben gerufen, ne?
ja, genau. Und zwar in den Wochen nach dem Rumble ging es quasi ähnlich wie mit den Gong während des Rumble-Matches weiter. Das hat immer wieder so sehr, ja, versteckte Nachrichten, so mysteriöse Videos sich so abspielten, so auf dem Titantron, während Kane halt gerade ein Match hatte oder irgendwie ein Segment, ein Promo halten wollte. Und ja, es sich halt immer wieder andeutete, dass halt so der Undertaker eben nicht von uns gegangen ist, sozusagen, sondern immer noch unter uns ist. Und das alles führte dann letztendlich natürlich zu WrestleMania 20, wo sich die beiden Brüder dann erneut mal wieder im Ring gegenüberstanden. Und das dann leider aus Kanes Sicht nicht erfolgreich ausgehen konnte, da natürlich auch zu dieser Zeit, wie wir alle wissen, so die Streak ja noch ihren Bestand hatte und da weiterleben sollte. Und ja, so gewann der Undertaker dort gegen Kane bei WrestleMania 20. Und ja, das im Großen und Ganzen so unsere, ja, unser Zeitfenster, das wir jetzt heute so behandeln wollten, wird quasi mit dem WrestleMania-Match erstmal abgeschlossen.
So sieht's aus. Und ich denke mal, wir werden noch näher auf die Rivalität aus diesem Jahr 2004 zwischen Kane und Undertaker dann in Zukunft nochmal drauf kommen. Wenn da auch spezifisch dann auch WrestleMania 20 als Review anstehen wird, dass wir das nochmal ein bisschen detaillierter zusammenfassen. Du hast hier schon mal einen großen Teil, gewissen Teil ja schon erzählt, aber unsere, ja, unser Thema oder unser Zeitraum hat sich heute überwiegend halt auf 2003 befasst, mit seinen, ja, Emotional Rant in dem, über den ganzen Sommer hinaus. Ein sehr impactvoller Run, und ja, da machen wir auch einen Cut, liebe Zuhörer. Wir sind auch schon mit dieser Folge heute am Ende. Freuen uns, wenn ihr, ja, wenn ihr uns auch erreicht über Social Media und positives Feedback da lässt, wie euch die Show zum Beispiel jetzt gefallen hat über Kane, ob das für euch ja, ein interessantes Thema war, wie er so damals die Zeit erlebt hat. Also wir haben hin und wieder mal, bekommen wir auch Nachrichten oder Feedbacks, und Leute äußern sich auch dazu, und das hilft uns natürlich dann weiter mit dem Programm hier weiterzumachen über diese Ruthless Aggression Era Zeit. Und ja, Kevin, wir haben ja da großartig über den Sommer geredet da in dieser Zeitphase, ne? Und wir befinden uns ja langsam so der Anstände des SummerSlam, der ja jetzt nur noch einen Monat von entfernt ist. Und da denke ich mal, ist es wieder Zeit für ein Pay-Per-View-Review. Und das Ganze wird dann in der nächsten Folge über das Jahr 2005 hinausgehen, und zwar das SummerSlam 2005. Einige kontroverse Sachen, die wir da besprechen werden. Mit Hardy gegen Edge zum Beispiel etwas, was sehr interessant ist. Der Main Event natürlich auch sehr, sehr, sehr viel Gesprächsstoff mit Shawn Michaels gegen Hulk Hogan. Und natürlich auch dann die, ja, also einfach die New Era mit den neuen Wrestler, die halt ja so als Flagship stehen oder beziehungsweise als Aushängeschild mit Batista und John Cena. Das alles nächste Woche. Und ja, wir beide freuen uns dann darauf, verabschieden uns jetzt. Und ja, uns bleibt nur noch zu sagen, tschüss, bis dann, oder?
Ja, genau. Freut euch auf nächste Woche. Die große Party des Sommers steht bei uns schon mal ein bisschen verfrüht an. Und wir hoffen natürlich, ihr seid dann auch wieder mit dabei.